Heute möchte ich über echten politischen Wandel sprechen, progressiv, nachhaltig und parteiübergreifend. Es geht um mutige Lösungen für die drängendsten Probleme unserer Zeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 5 nach 12. Und mein heutiger Gast ist Samuel Brielmeier von Brand New Bundestag. Herzlich willkommen, lieber Samuel.
Schön, Hallo. Dass du da bist. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, Brand New Bundestag, eine Initiative, verkörpert genau diese neue Art von Politik und möchte diese unterstützen. Wir sprechen heute mit Samuel über die Mission von Brand New Bundestag, über deine Arbeit, über eure neue Kampagne und natürlich über das Thema Nachhaltigkeit in der Politik. Freut euch auf spannende Einblicke und bleibt unbedingt dran. Ja, lieber Samuel, nochmal herzlich willkommen und für diejenigen, die Brand New Bundestag noch nicht kennen, was steckt genau hinter dieser Initiative?
Ja, Brand New Bundestag ist eine überparteiliche Initiative. Wir sind angetreten, um Politik zukunftsfähig zu machen. Wir stehen aktuell vor einem ganzen Regal voller Herausforderungen. Im Thema Nachhaltigkeit gibt es direkt mehrere. Es gibt aber auch Probleme bei der Rente, bei der Digitalisierung. Und das Problem ist, wir kommen da nicht richtig voran. Unser Ansatz ist es, Leute in die Politik zu bringen, die aus der Zivilgesellschaft kommen, die aus unterrepräsentierten Gruppen kommen und die mutig vorangehen und Lösungen vorantreiben und dafür überparteilich zusammenarbeiten. Was wir aktuell ganz oft feststellen, ist, dass es sehr viel Debatte gibt. Die Debatten verhärten sich so ein bisschen. Es geht um Atomkraft, es geht um Gendern, es geht um Sachen, wo man dafür oder dagegen ist. Aber es geht nicht mehr so zentral darum, wir haben ein Problem, wie lösen wir unsere Energieversorgung nachhaltig und wie kommen wir dahin zu einer guten Lösung, sondern es geht vor allem darum, sich aneinander zu reiben, Unterschiede deutlich zu machen. Und wir sind angetreten, um das zu verändern und bringen dafür die richtigen Leute in die Politik.
Ich könnte mir vorstellen, viele unterstützen diesen Ansatz, denn diese Schwarz-Weiß-Diskussion, das Verhärten der Fronten, glaube ich, finden alle sehr, sehr unschön. Ihr hattet gerade vor kurzem, noch nicht lange her, euer 5-jähriges Jubiläum und vielleicht 5 Jahre zurück. Warum ist eigentlich Brand New Bundestag entstanden? Was war der Grund?
Ja, die Initiative wurde gestartet von 3 Co-InitiatorInnen, Max, Eva und Daniel. Die haben 2019 eine Doku gesehen über Alexandria Ocasio-Cortez. Das ist eine junge Latina aus New York, die in einer Bar gearbeitet hat und von einer ähnlichen Initiative, die es in den USA gab, die hieß Brand New Congress. Der Name ist auch schon ein bisschen in Anlehnung daraus entstanden. Und die haben Alexandria Ocasio-Cortez unterstützt, anzutreten für die Wahlen. Und tatsächlich hat Alexandria Ocasio-Cortez, oder kurz AOC, wie man sie mittlerweile nennt, tatsächlich die Wahl gewonnen und ist mittlerweile eine der profiliertesten progressiven Stimmen im US-Parlament. Und das war der initiale Gedanke und die drei haben sich gefragt, wie kann man sowas auf Deutschland übertragen? Funktioniert das? Muss man das anpassen? Und so ist die Idee entstanden und mittlerweile gibt es uns 5 Jahre. 2021 zur Bundestagswahl haben wir zum ersten Mal Kandidierende unterstützt, insgesamt 15 aus demokratischen Parteien. 4 davon haben es tatsächlich auch in den Bundestag geschafft. Und seitdem reproduzieren wir das oder haben wir das ausgeweitet auf die Landtagswahlen in sämtlichen Ländern und bei den Europawahlen, teilweise auch bei Kommunalwahlen. Und jetzt sind wir natürlich auch mittendrin in der Vorbereitung für die Bundestagswahl.
Ja, und die Zeit hat sich ja deutlich verkürzt. Dementsprechend freue ich mich umso mehr, dass du heute zum Podcast die Zeit gefunden hast und das in dieser anstrengenden Zeit. Vielleicht noch eine Frage dazu zu Brand New Bundestag. Was unterscheidet euch denn so von klassischen politischen Organisationen und Parteien? Gibt es da so Punkte?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind grundsätzlich überparteilich. Wir haben eine inhaltliche Ausrichtung, da kommen wir bestimmt später nochmal dazu. Was bedeutet für uns zukunftsfähig? Was bringen die Leute mit an Sichtweisen, die mit uns zusammenarbeiten, die wir unterstützen? Das ist aber anschlussfähig für alle demokratischen Parteien. Also wir haben Leute aus allen demokratischen Parteien, die sagen so, jawohl, das ist ein richtig guter Ansatz, ich arbeite mit euch zusammen, wir arbeiten zusammen und versuchen das im Wahlkampf und im Parlament umzusetzen. Und der zweite Kernpunkt, glaube ich, ist der Pragmatismus. Es geht uns darum, Lösungen zu erarbeiten, voranzukommen. Es geht uns nicht darum, dass eine Partei ihre Lösung durchsetzt, sondern wir haben festgestellt, die Menschen, die wir unterstützen, die antreten für Wahlen, haben sehr, sehr ähnliche Ziele. Da gibt es ganz, ganz große Schnittmengen. In den Wegen dahin unterscheiden sich die Ansichten teilweise, aber das kann nicht das Entscheidende sein, das uns die ganze Zeit aufhält. Unser Problem ist, dass wir uns in der Diskussion, welcher Weg der richtige ist, gar nicht richtig fortbewegen und nicht zum Ziel kommen. Und deswegen gilt es natürlich, da pragmatisch nach Lösungen zu schauen und zu überlegen, okay, wie können wir dieses Problem angehen, sodass wir das Ziel erreichen. Und der Weg, was meine Partei dazu sagt, das sind die Fragen, die sich natürlich Kandidierende auch stellen. Das ist aber erstmal zweitrangig. Kommt auch, aber zu einem späteren Zeitpunkt und mit weniger Priorität, als der Fokus, das Ziel zu erreichen.
Sehr spannend. Am Ende steht da die Lösungsorientierung im Vordergrund, ne? Und am Ende, wie sagt man so schön, viele Wege führen nach Rom. Und wenn das Ziel das gleiche ist, welcher Weg der richtige ist, weiß man sowieso erst im Nachgang. Also dementsprechend da zu gucken, ob man nicht Kompromisse für den Weg finden kann, finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Und der, glaube ich, könnte uns ganz gut tun, wenn ich so die eine oder andere politische Diskussion der letzten Monate sehe. Jetzt ist natürlich der Einblick auf, was sind die drängendsten Probleme unserer Zeit, könnte unterschiedlich sein. Wie habt ihr die denn definiert?
Also wir haben uns viele verschiedene Themen angeschaut. Ich glaube, es gibt keine abschließende Liste. Es bewegt sich ja tatsächlich auch ein bisschen was immer wieder. Dein Fokus ist ja Nachhaltigkeit im Podcast. Und da haben wir natürlich eine ganze Menge an Problemen. Also der Klimawandel als solches insgesamt mit ganz vielen Unterproblemen, wie zum Beispiel Städte, die zu heiß werden, die Artenvielfalt, die Biodiversität, die bedroht ist, aber auch einfach schlichtweg die Erhitzung, die dann zu Problemen führt in den sämtlichen Ökosystemen, in den mit Starkwetterereignissen oder Extremwetterereignissen. Das sind alles Probleme, die darunter kommen, aber quasi das 1,5-Grad-Ziel, das wir jetzt eigentlich kaum mehr oder nicht mehr halten können, aber das zumindest noch aufs Schlimmste zu begrenzen, ist der absolute Fokus. Daneben gibt es aber auch ganz viele andere Sachen oder andere Probleme, die uns daran hindern, eine zukunftssichere Gesellschaft zu haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, was das Thema Rente ist, unser Rentensystem funktioniert nicht. Da sind sich alle einig. Da würde ich sagen, ist auch noch ein bisschen Spielraum oder noch ein bisschen Debatte quasi, wo es hingeht, was das gemeinsame Ziel ist. Allen ist aber klar und alle sind sich einig, wir brauchen eine schnelle Lösung. Anderes Thema ist Digitalisierung, soziale Gerechtigkeit, unsere Bildung. Wer schon mal in den letzten Jahren eine Schule von innen gesehen hat oder Schultoiletten, weiß, wovon ich spreche. Genau, das würde ich sagen, sind so die wichtigsten Themen. Aber es geht noch weiter. Wir haben eine Gesellschaft, die nicht frei von Rassismus ist, von Diskriminierung. Das ist auch ein Problem, für das wir eine Lösung brauchen und an dem wir arbeiten sollen.
Okay, wir sehen jetzt zwar keinen hier am Podcast, das ist der Nachteil vom Podcast, aber ich vermute mal, viele sehe ich gerade nicken und zustimmen, sie würden die Probleme ähnlich definieren wie ihr. Jetzt natürlich sehr spannend, ihr gilt ja parteiübergreifend und du hattest mir gerade gesagt, ihr seid gerade mitten in der Auswahl von Kandidatinnen, die ihr unterstützt. Wie läuft denn so eine Auswahl?
Ja, das ist eine Frage, die ich ganz oft bekomme. Es gibt am Ende des Tages zwei Wege, wie man zu uns kommt als Kandidat oder Kandidatin. Der erste ist, dass man nominiert wird. Immer wenn wir Kandidierende suchen für eine Wahl, bei der Bundestagswahl ist es so 1 bis 1,5 Jahre im Voraus, bei den Landtagswahlen ein bisschen kürzer. Veröffentlichen wir Newsletter auf Social Media, schicken das auch gezielt in zivilgesellschaftliche Gruppen und in die Parteivorfeldorganisationen und rufen dazu auf, hey, schlagt uns doch mal vor, wer findest du, wer ein super Politiker oder wer soll dich vertreten, wer wäre eine gute Politikerin? Und dann kann man bei uns auf der Website einfach in ein Formular eintragen, hey, ich glaube, mein Nachbar oder meine Lehrerin oder meine Kollegin, die wären super Kandidierende, wollte nicht mal mit denen sprechen. Dann gehen wir auf die zu und laden die ein zur Bewerbung und dann startet der Bewerbungsprozess. Der zweite Weg, wie man zu uns kommt, ist, dass wir ein Scouting-Team haben. Das ist ein Team, wir sind eine volunteerbasierte Organisation mit einem kleinen hauptamtlichen Team. Und das ist ein Team aus Volunteers und Hauptamtlichen, die ganz gezielt Social Media, die Nachrichten und so scannen und schauen, wo sind denn Menschen, die vielleicht das Potenzial hätten, Politik anders zu machen, pragmatische, lösungsorientierte. Die schreiben wir dann direkt an oder sprechen die an und laden sie ein zur Bewerbung. Und das ist dann ein mehrstufiger Auswahlprozess, an dessen Ende eine Juryentscheidung steht, die mehrheitlich aus der Zivilgesellschaft besetzt ist. Und die entscheidet dann, wer sind die Kandidierenden, die Brand New Bundestag bei dieser Wahl unterstützt.
Okay, das heißt also, Fabian sitzt hier an den Reglern, den sieht niemand. Ich könnte jetzt Fabian vorschlagen, der ist aber gar nicht, soweit ich weiß, in der Partei. Und ihr würdet ihn dann ansprechen und motivieren oder überzeugen oder wie?
Also ich würde sagen, die meisten Leute haben schon eine sehr, sehr intrinsische Motivation, was zu verändern. Nur ja. Nicht alle haben die Partei- oder Parlamentspolitik für sich als Weg oder Hebel entdeckt. Tatsächlich bewerben sich ganz viele Leute, die total engagiert sind, zivilgesellschaftlich oder in ihrem Beruf oder anderweitig, teilweise auch schon in Parteien, die aber sagen, okay, ich arbeite jetzt irgendwie in diesem Verein oder ich bin bei Fridays for Future, habe mich total für Klimapolitik eingesetzt oder ich bin in diesem Verein gegen Diskriminierung oder so und merken aber, okay, sie kommen nicht wirklich weiter, weil die entscheidenden Entscheidungen, die wichtigen Veränderungen werden halt in der repräsentativen Demokratie im Parlament getroffen. Und deswegen sagen sie, oder ganz viele, okay, das Parlament ist jetzt der richtige Ort, um mein Engagement, um ja, mein Handeln fortzusetzen.
Okay, sehr spannend. Da muss ich jetzt noch mal eins tiefer fragen. Das heißt, ich habe jetzt, ich kann mich nicht so richtig entscheiden, möchte mich engagieren, habe aber noch keine Idee, welche Partei dann die richtige wäre, weil das Thema hoffentlich alle Parteien beschäftigt, dass sie es gelöst haben wollen. Gebt ihr dann eine Empfehlung oder sagt ihr, tritt dann parteilos an? Oder?
Wir haben auch schon parteilose Kandidaturen unterstützt, 2021 zum Beispiel. Allerdings muss man da dazu sagen, dass im deutschen System, so wie das Wahlsystem aufgebaut ist, man als parteilose Kandidatin oder Kandidat zumindest auf Landes- und Bundesebene eigentlich kaum eine Chance hat. Auf kommunaler Ebene ist das nochmal was anderes. Und was es tatsächlich immer wieder gibt, ist, dass Leute ohne Partei für eine Partei antreten, zum Beispiel auf der Landesliste. Mhm. Das passiert immer wieder und das ist zum Beispiel was, wo wir die Leute dann beraten können. Wir unterstützen auch, bringen die Leute in Kontakt mit Leuten aus verschiedenen Parteien und helfen ihnen beim Entscheidungsprozess, in welche Partei zu gehen. Grundsätzlich sind wir da agnostisch, wir haben kein persönliches Interesse für oder gegen eine bestimmte Partei. Genau, also das machen wir auch, muss man aber dazu sagen, ist eher die Ausnahme. Die meisten Leute sind schon in der Partei oder haben zumindest schon eine klare Tendenz.
Okay, sehr, sehr interessant. Jetzt ist eure Vision eine progressive und nachhaltige Politik. Was versteht ihr denn so genau unter progressiv?
Ja, das ist auch eine Frage, die wir oft bekommen. Vielleicht muss man das einmal andersrum erklären. Wir verstehen progressiv nicht als Gegenteil von konservativ. Viele Menschen, ich weiß gar nicht wie viele, aber oft wird uns das als Argument erstmal entgegengebracht. So betrachten wir das nicht, sondern wir verstehen progressiv wirklich im Wortsinne. Also quasi, man kann es zum Beispiel übersetzen mit zukunftsfähig oder zukunftssicher. Es geht darum, dass wir unsere Gesellschaft so aufbauen, dass wir Entscheidungen jetzt treffen, dass unsere Gesellschaft auch in Zukunft, ob in 50, 100, 200 oder 500 Jahren, noch leben kann und noch Wohlstand, Sicherheit, Freiheit, Gerechtigkeit hat. Und das kann man dann runterbrechen auf einzelne Dimensionen. Beim Klimawandel ist es eine ganz klare Sache. Beim Thema Rente habe ich es gerade auch schon skizziert. Ein Rentensystem sollte so sein, dass es auch in 20 oder in 50 Jahren noch funktioniert. Die Wirtschaft oder die Transformation der Wirtschaft ist ein ganz, ganz großer Punkt. Wir müssen in irgendeiner Form zu einer Wirtschaft kommen, die nachhaltig ist. Das kann man dann Donut Economy nennen oder Kreislaufwirtschaft. Das ist im Endeffekt nicht das Zentrale. Entscheidend ist, dass wir wegkommen von der fossilbasierten Wirtschaft. Genau, das ist quasi unser Verständnis von progressiv.
Okay, jetzt hat es, glaube ich, deinen Antworten vorher schon ein bisschen durchgeklungen, aber gibt es so bestimmte Kriterien, Schwerpunkte bei der Auswahl eurer Kandidaten, die ihr unterstützt?
Also wir unterstützen Kandidierende aller Parteien, aller demokratischen Parteien, mit undemokratischen oder antidemokratischen Parteien arbeiten wir nicht zusammen.
Wichtiger Punkt.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, gerade in den jetzigen Zeiten. Wir unterstützen Leute, die Erfahrung in der Zivilgesellschaft haben oder die sich so anderweitig schon engagiert haben für das Thema, für das sie brennen. Das sind alles Idealisten mit einem, oder Idealistinnen mit einem pragmatischen Herz, würde ich sagen. Mhm. Und wir unterstützen ganz besonders Leute aus Gruppen, die bis jetzt unterrepräsentiert sind. Also der Bundestag, wenn wir uns den anschauen, der repräsentiert die deutsche Bevölkerung, trifft Entscheidungen im Namen des deutschen Volkes. Wenn man sich die Zusammensetzung anschaut, dann sieht man, okay, da sind sehr wenig Menschen ohne Studium, da sind wenig ArbeiterInnen, da sind wenig Menschen aus Ostdeutschland, da sind weniger Frauen, da sind weniger junge Menschen, da sind wenig Menschen mit sichtbarer Behinderung, wenig Menschen mit Migrationshintergrund. Und wir sind der Überzeugung, dass ein Parlament, das die Bevölkerung repräsentieren soll, auch zumindest, das geht jetzt nicht um Quoten mit Nachkommastelle, sondern aber zumindest im Grundsatz auch die Merkmale der Bevölkerung, die Perspektiven repräsentieren sollte.
Okay. Wie arbeitet ihr da mit etablierten Parteien zusammen oder seid ihr da völlig autark? Kann ich mir eigentlich nicht so richtig vorstellen.
Nee, wir sind nicht völlig autark. Wir arbeiten da kooperativ zusammen. Es ist ein bisschen so, wie wenn wir so ein kleines Korrektiv sind, aber sehr kooperativ. Der Weg ins deutsche Parlament, in den Bundestag, bei den Landtagen ist es aber ähnlich, geht über zwei Wege. Entweder man gewinnt sein Direktmandat im Wahlkreis oder man wird über eine Landesliste der Partei gewählt. Das heißt, unser Ansatz oder unsere Arbeit ganz konkret, auch jetzt in den jetzigen Tagen, werden ganz viele Landeslisten der Parteien gewählt für die Bundestagswahl. Und wir unterstützen unsere Kandidierende aus allen demokratischen Parteien dabei, bei diesen Landeslisten auf einen guten Platz zu kommen oder, und teilweise auch beides, in ihrem Wahlkreis aufgestellt zu werden, als Kandidatin oder als Kandidat von ihrer jeweiligen Partei. Da gibt es natürlich parteiinternen Wettbewerb. Da greifen auch ganz viele Mechanismen, wo es darum geht, wer hat ein gutes Netzwerk, ein gutes Standing bei den Leuten in der Partei. Da geht es nicht zwangsläufig darum, wer die besseren Lösungen hat, die bessere irgendwie Kommunikation, irgendwie besser angebunden ist an die Bevölkerung. Da gibt es quasi Gremien innerhalb der Partei, die entscheiden. Oft sind es Delegierte, manchmal auch eine Mitgliederversammlung. Und da gibt es eben so eine gewisse Verzerrung, die dazu führt, dass der Bundestag so wenig repräsentativ ist, wie er das ist.
Okay, sehr, sehr spannend, was du da berichtest. Persönliche Frage an dich, Samuel. Du bist ja etwas jünger als ich, darf ich so sagen, um nicht zu sagen das eine oder andere Jahr. Was hat dich dazu motiviert, bei Brennen im Bundestag mitzumachen?
Ja, ich bin schon seit ich denken kann eigentlich irgendwie politisch interessiert, habe auch mit der einen oder anderen Partei geliebäugelt. Muss aber sagen, dass ich immer so ein bisschen, ich habe nie so richtig den Weg reingefunden in diese Strukturen, auch weil ich viel umgezogen bin. Und das ist tatsächlich was ganz viele umtreibt, die bei uns engagiert sind, sowohl als Ehrenamtliche, aber auch im Team. Und ich hatte irgendwie dieses Gefühl, ich möchte was verändern, ich möchte was beitragen, aber in der Partei habe ich nicht so richtig die Möglichkeiten gesehen. Und was mich zu Brand New Bundestag gebracht hat und auch nach wie vor dabei hält, ist, dass ich es wahnsinnig inspirierend finde, mit diesen optimistischen, energetischen Leuten zusammenzuarbeiten in allen Parteien. Ich sehe wirklich, das meine ich wirklich so, in allen demokratischen Parteien Leute, wo ich sage, so, dir würde ich unsere Zukunft anvertrauen. Ich finde es gut, dass du dich einbringst und ich wünsche mir, dass du in eine Position kommst, wo du Einfluss hast. Und es macht einfach auch, es ist wahnsinnig schön, spannend, aufregend, auch anstrengend, aber sehr befriedigend, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten und sie zu unterstützen, in eine Position zu kommen, wo sie ja unsere Zukunft beeinflussen können zum Positiven.
Ja, und parteiunabhängig löst vielleicht auch ein paar Handschellen, die man sonst hätte, wenn man in einer Partei wäre. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Wir haben uns ja über ziviles Engagement kennengelernt an der Ecke. Deswegen Frage an dich, wie siehst du die Rolle der Zivilgesellschaft in der Politik?
Ja, die spielt eine absolut elementare Rolle. Das ist auch was wir in unserer Arbeit, wenn die Kandidierenden gewählt sind, also wenn sie eben Abgeordnete sind, ganz stark zum Tragen kommt. Aber vielleicht nochmal vorher, die Zivilgesellschaft ist super wichtig, weil sie die Stimmung in der Bevölkerung, weil sie Anliegen voranbringt, die über Parteien nicht so gut oder nicht gut genug abgedeckt werden können. Parteien haben sehr verkrustete Strukturen, es ist sehr stark regional gegliedert, gibt eine klare Hierarchie, Ortsvereine, regionale Verbände, da gibt es verschiedene Level. Und das ist alles ein bisschen ja, veränderungshemmend manchmal. Und die Zivilgesellschaft ist viel schneller, viel agiler, kann stärker kommunizieren, hat auch andere Möglichkeiten, andere Mittel, kann sich auf auf ein bestimmtes Thema oder ein bestimmtes Problem fokussieren. Und dann ist das Entscheidende aber, dass Zivilgesellschaft und Parlamentspolitik zusammenarbeiten. Und das ist tatsächlich was wir machen, das nennen wir Movement Politics, mit den Leuten, die im Bundestag sitzen, aber auch in den Landtagen, die wir unterstützt haben, und Leuten aus der Zivilgesellschaft, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten, formen wir vertrauensvolle Gesprächsrunden, wo es genau darum geht, wie können wir mal für einen Moment hinter uns lassen, dass wir vielleicht im Bundestag sitzen für unterschiedliche Parteien, vielleicht auch zu diesem Thema oder zu anderen Themen, zu den Themen, die heute im Bundestag diskutiert werden, eine unterschiedliche Meinung haben. Aber bei diesem Thema lassen wir das mal kurz hinter uns und sprechen darüber, okay, wie kommen wir denn voran? Wie kommen wir denn zu einer Lösung? Und dann haben Leute in unterschiedlichen Parteien, in unterschiedlichen Positionen im Parlament und die Zivilgesellschaft, die mit am Tisch sitzt, auf Augenhöhe, unterschiedliche Hebel in der Hand. Eine Zivilgesellschaft kann Petitionen machen, eine Demonstration, irgendwie eine Social-Media-Kampagne. Das sind Sachen, die können Leute aus dem Parlament raus nicht so gut. Zum einen, weil es bestimmte Sachzwänge gibt, sowas wie Fraktionsdisziplin, aber auch, weil sie die Ressourcen und die Erfahrung, das Know-how gar nicht haben, wie man sowas so gut, so schnell, so laut auf die Beine stellt. Und wenn diese ganzen verschiedenen Hebel aber zusammenwirken, dann können wir wirklich vorankommen.
Sehr, sehr spannend. Deswegen unterstütze ich euch auch sehr gern. Mir gefällt die Lösungsorientierung, egal aus welcher demokratischen Partei ich stehe, sondern es geht darum, das Sachthema zu lösen und offen zu diskutieren, was ein guter Lösungsweg sein kann. Also da bin ich totaler Fan von euch, oute ich mich sehr gern hier an dieser Stelle. Ihr habt eine aktuelle Kampagne, die heißt Wir schreiben Geschichten. Beides ist möglich. Kannst du unseren Zuhörern erklären, was sich dahinter verbirgt und was ihr damit erreichen wollt?
Ja, gerne. Das Problem heutzutage ist ja ganz oft, dass Politik so weit weg erscheint. Dieses Problem, so die da oben in Anführungszeichen, ist ja irgendwie immer wieder ein Thema. Leute fühlen sich disconnected oder irgendwie nicht zugehörig, nicht abgeholt, auch wenn ich dieses Wort wirklich nicht mag. Und das Beste, was man Leuten oder was man erzählen kann, um Politik wieder nahbarer zu machen, ist, wenn man versteht, wer die Menschen sind, die da sitzen. Und das wollen wir machen mit dem Geschichten erzählen. Wir erzählen Geschichten der Menschen, die wir unterstützt haben, um ins Parlament zu kommen. 2021 zum Beispiel, ich greife das jetzt raus, Kasim Taher Saleh, Bauingenieur, aus dem Irak geflohen mit seinen Eltern, im Flüchtlingsheim in Plauen im Vogtland aufgewachsen. Jetzt ist er für Dresden angetreten für die Grünen, ist in den Bundestag gewählt worden. Wir haben ihn unterstützt in der Zeit und arbeiten seitdem sehr viel mit ihm zusammen. Und seine Geschichte ist eine total positive. Das Thema Bauwende, wie kriegen wir unsere Häuser besser gedämmt, dass sie irgendwie klimaneutral sind, ist jetzt nicht das sexieste Thema auf dem Tisch. Und trotzdem haben wir da jemanden mit Kasim, der für dieses Thema brennt, der da Expertise mitbringt, Erfahrung, der sich für dieses Thema einsetzt und auch verkämpft und sagt, Leute, da müssen wir jetzt vorankommen. Und diese Geschichte erzählen wir. Und wir wollen aber mit dieser Kampagne auch dazu aufrufen, dass Leute uns unterstützen, unsere Arbeit unterstützen, damit wir mehr dieser Geschichten erzählen können. Weil darum geht es natürlich auch, wie schaffen wir wirklich Veränderungen, wie kommen wir wirklich voran, wie kommen wir zu einer zukunftsfesten Gesellschaft. Da braucht es mehr und andere Leute mit einem pragmatischen Ansatz, mit mehr Perspektiven, unterschiedlichen neuen Perspektiven im Bundestag. Und das machen wir.
Sehr, sehr spannend. Jetzt habt ihr ja sicher schon eine Menge Geschichten, die Sie schon selbst geschrieben haben, mit denen ihr weitere Geschichte schreiben wollt. Gibt es denn so eine neben der, die du gerade geschildert hast, die dich sehr stark beeindruckt hat, wo du gesagt hast, wow?
Boah, da gibt es so viele. Wir haben mittlerweile an die 100 Kandidierende, an die 200 Kandidierende, die wir unterstützt haben. Von denen haben es auch ganz schön viele jetzt schon in verschiedene Landtage und in den Bundestag 2021 geschafft. Neben der Geschichte von Kasim kann ich vielleicht noch die Geschichte von Lena Werner erzählen, aus Rheinland-Pfalz, für die SPD angetreten. 2020 hat sie tatsächlich mit mir zusammen, da waren wir beide Volunteers bei Brand New Bundestag, wir sind ja quasi als Ehrenamtliche alle gestartet, und hat mit mir zusammen das Data-Team bei Brand New Bundestag aufgebaut und dann aber festgestellt, okay, bei ihr vor Ort in der SPD gibt es jetzt auch, wurde die Frage aufgemacht, ja, okay, wer tritt jetzt hier an? Es war nicht der besonders aussichtsreichste Wahlkreis. Es war auch zu einer Zeit 2021 im Frühjahr, wo die SPD ungefähr bei, ich glaube, 14% lag in den Umfragen. Also auch nicht der besonders beste Zeitpunkt, um sich in der Partei zu engagieren, wenn man irgendwie in eine Position kommen möchte. Und sie dann aber gesagt so, nein, ich möchte antreten. Ich trete für meine Inhalte an. Da geht es vor allem viel um Frauenrechte, Feminismus. Und aber auch, weil sie aus der Branche kommt, Tourismus, auch mit einem nachhaltigen Fokus. Und dann ist sie angetreten und 2021 wurde sie tatsächlich in den Bundestag gewählt. Und das ist eine Geschichte, die ich so wahnsinnig bestärkend finde, weil es genau darum geht, Menschen, die eigentlich sagen, okay, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das was für mich ist, diese Politik, zumindest diese Parlamentspolitik, und die dann aber sich bestärkt fühlen, antreten und es tatsächlich schaffen und jetzt im Bundestag sitzen und Dinge bewegen können.
Sehr, sehr interessant. Eine sehr erfolgreiche Geschichte, höre ich daraus. Sind denn schon alle Geschichten geschrieben oder könnte sich der eine oder andere noch bewerben, der mit Geschichte schreiben will?
Also für die Bundestagswahlen tatsächlich jetzt mit den vorgezogenen Neuwahlen ist es jetzt schon zu knapp, wenn der Podcast rauskommt. Wir arbeiten aber auch auf Landtagsebene oder Landesebene und es stehen auch 2026 wieder mehrere auch große Landtagswahlen an, unter anderem in Baden-Württemberg, aber auch anderen. Wir unterstützen auch im kleineren Umfang bei Kommunalwahlen und wir freuen uns immer über Hinweise oder Nominierungen von Leuten, die grundsätzlich Interesse haben. Und wir haben auch quasi einen Pool an Leuten, mit denen wir immer wieder im Kontakt sind, für die es auch Fortbildungs- und Weiterbildungsangebote gibt und mit denen wir dann schauen, okay, wann ist denn zum Beispiel eine Wahl, die interessant sein könnte.
Sehr schön. Jetzt sagen wir, müssen wir zur Nachhaltigkeit kommen. Wir können natürlich über Gleichberechtigung sprechen, über Digitalisierung, Bürokratieabbau. Wahrscheinlich haben wir da zumindest auch überschneidende Ziele, bin ich mir ziemlich sicher, aber wir sind ja im Nachhaltigkeitspodcast. Dementsprechend die Frage, welche Maßnahmen, konkrete Maßnahmen unterstützt ihr da oder welche politischen Ansätze zum Thema Nachhaltigkeit?
Ja, ich habe es, eine ganze Bandbreite. Ich würde aber ein Beispiel rausgreifen, weil es tatsächlich übergreifend wichtig ist. Das Klimaschutzgesetz stellt ja quasi die Rahmenbedingungen dar, wie wir Deutschland, die deutsche Wirtschaft, unsere Gesellschaft klimatechnisch nachhaltig machen wollen. Und da gab es jetzt in dieser Legislaturperiode eine Novelle, das wurde angepasst. Aus quasi nachhaltiger Sicht muss man aber leider feststellen, nicht so wirklich zum Guten. Es wurde ein Stück weit liberalisiert oder aufgeweicht. Es gibt jetzt keine fixen Sektorziele mehr. Das ist ein Thema, wo wir uns ganz stark mit den Abgeordneten im Bundestag, aber auch mit der Zivilgesellschaft, mit der wir zusammenarbeiten, zusammengesetzt haben und versucht haben, darauf einzuwirken. In dem Fall war es nicht erfolgreich. 2020 aber zum Beispiel ein anderes Beispiel, als es um die Gaspreisbremse ging und darum ging, wie können wir Gas einsparen, sodass es sozial gerecht ist und gleichzeitig aber so viel Gas einsparen wie möglich. In dem Fall ging es vor allem darum, eine Gasmangellage zu vermeiden. Da haben wir uns sehr erfolgreich mit unseren Abgeordneten zusammengesetzt und Forderungen ausgearbeitet, eingebracht in den parlamentarischen Prozess, auch in die Öffentlichkeit. Und die wurden tatsächlich aufgegriffen, als die Gaspreisbremse eingesetzt wurde.
Jetzt ist ja beim Thema Nachhaltigkeit und Unternehmertum und Wirtschaft gibt es ja eine schnelle Schwarz-Weiß-Diskussion. Ne? Der eine sagt, wenn ich nachhaltig bin, dann funktioniert das wirtschaftlich nicht und schränkt mein Unternehmertum ein. Das mag sicher bei manchen Gedanken auch so sein. Der andere sagt, naja, wenn du nur auf Wirtschaft und Unternehmertum achtest, ist Nachhaltigkeit, haben wir ja gesehen, die letzten 100 Jahre nicht relevant. Ich glaube ja, die Welt ist immer bunt und grau, also ganz viel dazwischen. Vielleicht kannst du uns so einen kleinen Einblick geben. Die Diskussion ist ja in den letzten Monaten, Jahren sehr, sag ich mal, destruktiv auch teilweise geführt worden, zumindest finde ich, über die Medien. Läuft das hinter den Kulissen auch so oder wird da ein bisschen konstruktiver diskutiert? Also werden auch beide Seiten berücksichtigt? Man kann ja nicht nur mit argen Nachhaltigkeitsregeln die Wirtschaft abwürgen, das will, glaube ich, auch kein Mensch, auch wenn es manchmal so dargestellt wird. Und andersrum, so weiter wirtschaften mit Öl und Gas und Verbrennungen können wir natürlich auch nicht, dann haben unsere nachfolgenden Generationen, und du bist ja schon eine nach mir, ein anderes Problem. Also deswegen, wie läuft so eine Diskussion, wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also in diesen vertrauensvollen Runden, die wir organisieren, da wird schon sehr offen gesprochen. Also des Problems sind sich alle bewusst, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Also wir können nicht weitermachen wie bis jetzt, sonst werden wir das Klimaziel noch weiter verfehlen. Und das zweite Argument ist aber auch, wenn wir so weitermachen, nur eine nachhaltige Wirtschaft ist zukunftsfähig, auch im Sinne des wirtschaftlichen Arguments, also um des Wohlstands willen. Wir sehen das jetzt schon, wenn es beim Thema Auto ist, das ja gerade irgendwie sehr in der Debatte, wo wir feststellen, okay, in China irgendwie ist die Quote der Elektroautos bei den Neuzulassungen viel höher als hier. Wir haben da was verpasst, obwohl wir eigentlich bessere Ausgangsvoraussetzungen hatten. Also es ist immer eine Frage, wie müssen die politischen Rahmenbedingungen gesetzt werden, damit die Wirtschaft sich transformieren kann. Was ist aber auch das, was aus der Wirtschaft kommen muss? Was braucht es an Mut, an Entscheidungsfreude, um da ja, mutig auch die Schritte zu gehen. Ich würde aber sagen, quasi so hinter den Kulissen ist da ein großer Pragmatismus, auch wenn es darum geht, jetzt ganz nüchtern betrachtet, wie kommen wir da weiter? Da geht es ganz viel darum, wir brauchen Investitionen in die Wirtschaft, in unsere Infrastruktur, auch in die Bildung als wichtigsten Standortfaktor für Deutschland. Da wird sehr pragmatisch drüber diskutiert. Im Wahlkampf jetzt ist es allerdings natürlich nicht so. Da wird sehr stark auf Abgrenzung und man möchte seine Partei profilieren gesetzt. Ist auch okay, dafür ist der Wahlkampf auch da. Entscheidend ist, dass wir dann nach dem 23. Februar wieder zusammenfinden und pragmatisch Lösungen finden.
Bist du dafür optimistisch?
Ich bin notorisch grundsätzlich optimistisch, vorsichtig. Das wird sich nicht von alleine verändern, das wird nicht von alleine passieren. Dafür braucht es Leute, die sich engagieren, reinhängen und auch bereit sind, sich da ein bisschen dafür zu verkämpfen. Ich sehe aber tagtäglich in meiner Arbeit Leute, die das mitbringen und deswegen bin ich vorsichtig optimistisch.
Okay, ich bleibe natürlich auch optimistisch, wobei die Abgrenzung im Wahlkampf ist schon heftig. Ne? Das Thema Nachhaltigkeit kommt zumindest bei auch mittlerweile sehr vielen demokratischen Parteien nicht so wirklich vor. Und man hat immer das Gefühl, die wollen alles zurückdrehen und meinen, wir ignorieren das alles, das Thema gibt es nicht oder was auch immer. Aber gut, die Diskussion wollen wir gar nicht aufmachen an der Ecke. Wir wollen ja parteiübergreifend diskutieren und auf Richtung Lösung orientieren. Ihr unterstützt das Thema Kreislaufwirtschaft, insbesondere zu dem Thema. Was sind eure Gedanken dahinter? Gibt es da konkrete Punkte?
Also wir sind nicht in der Position eines Thinktanks, dass wir sagen, so eine Kreislaufwirtschaft muss jetzt, um in eine Kreislaufwirtschaft zu kommen, müssen wir jetzt in diesem Sektor das und das machen, müssen diese Gesetze verändern, müssen das verändern. Was wir da feststellen, ist, dass es wiederum über die Parteien hinweg eigentlich einen sehr pragmatischen Blick gibt, dass wir wegkommen müssen von fossilen Ressourcen. Wie wir da hinkommen und auch in welchem Tempo ist durchaus umstritten. In der Zivilgesellschaft gibt es ganz viele Vorschläge, gibt es ganz viele Lösungsansätze und unser Ansatz als Brand New Bundestag ist vor allem, diese Leute zusammenzubringen in einen pragmatischen Diskurs, in einem geschützten Raum, wo man darüber reden kann, wo man auch mal sagen kann, so okay, vielleicht ist das eine Idee, die wir uns mal anschauen können, ohne direkt in so einen Reflex zu verfallen und zu sagen, so nee, meine Partei sieht das anders oder das kommt jetzt vielleicht aus der falschen Ecke, so, dann wollen wir das vielleicht deswegen nicht machen. Sondern da geht es wirklich ganz konkret darum, pragmatischen Dialog aufzumachen. Das ist unsere Rolle, deswegen quasi die inhaltliche Speerspitze, wie die Kreislaufwirtschaft aussehen sollte, das bringen nicht wir mit, sondern wir bringen die Leute, die das mitbringen und die Leute, die es umsetzen können, an einen Tisch.
Sehr spannend, da muss ich nachfragen. Läuft das per Automatismus oder also habt ihr dann regelmäßige Treffen mit den unterschiedlichen Parteien zu bestimmten Themen oder wie muss man sich das dann vorstellen?
Nee, es sind keine regelmäßigen Treffen zu bestimmten Themen, sondern es ist quasi immer, wenn sich ein Möglichkeitsfenster abzeichnet. Also wenn zum Beispiel klar ist, okay, jetzt im kommenden Jahr werden bestimmte Gesetze angefasst oder braucht es bestimmte neue Regulierungen oder Veränderungen oder wenn es bestimmte Themen gibt, die eben gerade sehr brennen. Und dann initiieren wir das, genau. Das kommt aber tatsächlich ganz oft auch von Abgeordneten selbst, die sagen so, hey, also bei diesem Thema bräuchten wir jetzt mal irgendwie einen guten Austausch, der pragmatisch ist, der ehrlich ist, der offen ist. Dann nehmen wir so einen Impuls natürlich auf. Aus der Zivilgesellschaft kommt das auch immer wieder. Die verstehen, was wir tun, wie wir arbeiten. Genau, und dann ist es tatsächlich am Ende ein physisches Treffen bei einem Abendessen oder irgendwie auf dem Nachmittag. Oder ganz oft tatsächlich, weil die Kalender der Abgeordneten immer sehr voll sind, dann irgendwie auch ein digitales Treffen zu den Tagesrandzeiten, sage ich mal. Also es ist oft früh oder spät.
Ja. Kann ich verstehen, sozusagen. Ich wollte jetzt mir eigentlich noch ein bisschen Optimismus abholen, dass quasi zwar im Wahlkampf viele Parteien nicht über Nachhaltigkeit sprechen, aber sie es doch alle auf dem Schirm haben. Du kannst mir ja unauffällig zunicken. Ist das noch so, oder?
Also ich würde sagen, es gibt in allen demokratischen Parteien Leute, die das wirklich ernsthaft vorantreiben und die das wirklich wollen. Ehrlich, authentisch und ohne irgendwie irgendwelche Hintergedanken. Das sind nicht alle in allen demokratischen Parteien, das ist auch nicht überall die Mehrheit. Ich glaube, man muss jetzt klar sagen, die uns wirklich vor Probleme stellen, quasi der Feind, sind wirklich die antidemokratischen Kräfte und die populistischen Kräfte. Dagegen müssen wir uns gemeinsam geschlossen wehren. Alles andere ist im Rahmen des Möglichen. Beim Thema Nachhaltigkeit ist aber natürlich auch klar, dass es nicht bei allen in allen Parteien gleich wichtig. Manche betonen da auch oder bringen andere Aspekte vor. Ich würde aber sagen, grundsätzlich in allen demokratischen Parteien, von der Union bis zur Linkspartei, gibt es Leute und genug Leute, mit denen man da auf einen gemeinsamen Nenner kommt und das voranbringen kann. Entscheiden wir tatsächlich jetzt, und das ist wirklich meine Perspektive, ob diese Leute im Bundestag sitzen ab 23. Februar oder nicht. Und das ist genau das, was wir gerade machen, wenn es um die Listenaufstellung der Parteien geht, darum, wer wird wo nominiert für einen Wahlkreis. Da geht es tatsächlich um die einzelnen Personen. Es macht einen Unterschied, ob das eine pragmatisch denkende Person, der persönlich Nachhaltigkeit wichtig ist, in diesem Wahlkreis gewinnt oder diesen Listenplatz bekommt oder ob das jemand ist, dem das egal ist.
Okay, dann hast du mich ein Stück optimistischer gestimmt, als der Wahlkampf gerade da draußen klingt. Dankeschön dafür. Du warst schon bei den Herausforderungen. Welche Herausforderungen siehst du momentan in der aktuellen politischen Landschaft? Du hast eigentlich schon gesagt, ne? Polarisierung ist eins der Themen. Welche siehst du und was wäre dein Lösungsansatz oder euer?
Also wenn ich von oben drauf schaue oder versuche von oben drauf zu schauen, ist es wirklich die Polarisierung oder diese Reflexe, die wir uns in diesem parteipolitischen System einfach so angeeignet haben, dass es extrem wichtig ist, irgendwie draufzuhauen oder man stellt den erwarteten Nutzen von irgendwie einem spitzen Kommentar, einer Forderung höher, als man als quasi vielleicht einen gütlichen Gedanken oder eine gütliche Aussage im Sinne von, wir haben da unterschiedliche Meinungen, aber wir kommen da gemeinsam irgendwie voran. Das finde ich total, also dieser Streit, der so weg von den Lösungen ist, sondern wo es nur darum geht, ich möchte mich anders profilieren als du, der ist total nervend. Ich habe auch das Gefühl, das ist einer der entscheidenden Gründe, warum die Ampelkoalition so unbeliebt ist oder unbeliebt war. Und da müssen wir dringend ran. Das müssen wir, also, und ich meine, nochmal, das ist quasi das, woran wir auch arbeiten. Wir bringen Leute aus diesen Parteien zusammen, bevor die Wahl ist. Da entsteht ein Vertrauensverhältnis, ein Verständnis. Die sind sich nicht immer einer Meinung bei allem. Aber die können anders miteinander reden, auch in der Öffentlichkeit, auch übereinander. Und das ist, glaube ich, was wir bräuchten. Wir müssen nicht irgendwie alle Unterschiede glattbügeln, auf gar keinen Fall. Es geht darum, um die Kultur, um die Sprache, wie wir miteinander debattieren. Und das ist, glaube ich, schon eine Herausforderung, weil es ist natürlich so, wenn der Eindruck entsteht, da zanken sich irgendwie die Parteien um irgendwelche Befindlichkeiten, um irgendwelche Kommentare, um irgendwelche Spitzfindigkeiten. Und die eigentlichen Probleme, habe ich als Bürgerin, als Bürger das Gefühl, werden gar nicht angegangen. Dann ist natürlich das eine Einladung an alle Populisten, an alle Extremisten, die mit irgendwelchen vermeintlich einfachen Lösungen um die Ecke kommen.
Ja. Also geht um Debattenkultur unter anderem und sich da vielleicht auch zurückzunehmen. Und Worte lösen ja auch Handlungen aus, wie wir leider in der Geschichte schon oft gesehen haben. Das wird oft unterschätzt. Eigentlich ist unsere Zeit schon abgelaufen, sagen wir eh so. Aber ich habe eigentlich noch 1000 Fragen mehr. Aber ich stelle der Community auf LinkedIn immer, welche Frage sollte ich mitnehmen? Und es gab der eine oder andere Frage, die ich dir stellen sollte. Ich würde zwei davon mitnehmen, die anderen machen wir bilateral und dann beantwortet man das vielleicht dann über den Post und über die Kommentarfunktion. Nehmen wir vielleicht genau den Ball auf Debattenkultur. Man sieht es ja, wir hatten diverse Landtagswahlen, vor allen Dingen auch in meiner Heimat, wo Ergebnisse rausgekommen, die ich nicht so super finde, an der einen oder anderen Stelle. Und man merkt, dass man unzufriedene Menschen einfach nicht mehr erreicht. Ne? Sie hören nicht mehr zu, man kommt nicht, trinkt nicht mehr durch. Die Politik noch weniger als die Zivilgesellschaft. Was wäre dein Lösungsansatz dazu? Wie könnten wir das ändern?
Wie wir Leute wieder zurückgewinnen für die Demokratie?
Genau.
Also ich glaube, die Wahrheit, die wir angucken müssen, auch schonungslos, ist, dass es einen gewissen Prozentsatz gibt in der Bevölkerung, die ein gesichert rechtsextremes Weltbild haben. Diese Leute werden wir zumindest auf die irgendwie kurz- oder mittelfristig nicht zurückgewinnen. Es geht dann ganz genau darum, um die Leute, die so an der Grenze sind, vielleicht aus Protest wählen, vielleicht aber auch, weil sie wirklich enttäuscht sind und denken, dass es die bessere Lösung ist, Populisten oder Extremisten zu wählen. Um die müssen wir uns kümmern. Und das bedeutet vor allem die Probleme zu lösen. Wir haben es jetzt in den USA wieder gesehen. Die Leute wählen im Zweifel erstmal den oder die Kandidaten, denen die Partei, von denen sie das Gefühl haben, so die sichern ihren Wohlstand, ihre Sicherheit, ihre Freiheit. Und das kann man total in Frage stellen, ob Donald Trump das tatsächlich tut. Das würde ich niemals behaupten. Aber das subjektive Empfinden von einigen Leuten ist offensichtlich, dass er das tun würde. Und das ist das Problem, was ich vorhin auch meinte. Wenn Menschen das Gefühl haben, Populisten, Extremisten sind die, die ihre Probleme lösen und ernsthaft angehen und die demokratischen Parteien zanken sich nur, kommen nicht weiter, bringen keine Lösungen voran, die werden als inkompetent wahrgenommen, die Probleme zu lösen. Wir haben ein massives Kompetenzproblem der Parteien. Die Menschen vertrauen der Demokratie grundsätzlich nach wie vor, haben aber super wenig Vertrauen in die Parteien, die Probleme der Zeit zu lösen. Und das ist was wir ändern müssen. Ohne das kommen wir auch nicht voran. Wenn die Parteien nicht mehr wahrgenommen werden, die demokratischen Parteien, als diejenigen, die die Probleme lösen, dann werden sich Menschen zwangsweise an andere Kräfte wenden.
Das heißt ja aber, also ich würde jetzt meiner Partei zutrauen, dass sie das auch schon festgestellt haben, also hoffe ich zumindest. Warum ändern die nicht die Kommunikation? Also Kommunikation ändern ist da eigentlich gar nicht so schwierig, dachte ich.
Ja, also es geht nicht nur um Kommunikation. Es geht schon auch darum, man muss anders zusammenarbeiten. Mhm. Man muss vielleicht auch mal darauf verzichten, in der Kommunikation die eine oder andere Spitze zu setzen. Da fällt mir jetzt irgendwie gerade nur die Atomdebatte ein, die nach wie vor immer wieder rausgeholt wird, obwohl selbst Atomkraftbetreiberfirmen mittlerweile sagen, okay, also egal, was wir jetzt politisch entscheiden, da kommen wir jetzt nicht mehr rein. Also ist die Debatte eigentlich so ein bisschen ziellos oder sie bringt uns nicht weiter, wird aber trotzdem gerne geführt, weil man das Gefühl hat, man kann da vielleicht noch ein paar Stimmen zurückgewinnen oder irgendwie gewinnen. Das vielleicht nur als Beispiel, gibt es bei ganz vielen anderen Themen auch, wo wir Debatten führen, die eigentlich Scheindebatten sind. Was wir machen müssten, ist tatsächlich pragmatischer zusammenzuarbeiten im Bundestag und Lösungen finden. Wenn das passiert, dann schreibt sich die Kommunikation auch von selbst. Und die Menschen sind nicht blöde oder die sehen das, die merken das, wenn es vorangeht, das dringt durch. Da muss man nicht, es geht jetzt nicht darum, das, was man aktuell macht oder aktuell nicht hinbekommt, besser zu erklären. Es geht darum, Ärmel hochzukrempeln und die Probleme zu lösen.
Lösung ist das Stichwort, Samuel. Du weißt, dass Lösung ist das Stichwort meines Podcastes. Wir sind schon weit über der Zeit. Ich finde aber, in Zeiten der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung kann man sich dafür auch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Sehr, sehr gerne. Und auch wenn das Thema Nachhaltigkeit vielleicht heute ein Randthema war. Aber wir machen natürlich trotzdem gemeinschaftlich die 5x5. Ja, danke dir aber schon mal an der Stelle. Und ich hoffe, die Politik hat genau die Punkte, die du insbesondere zum Schluss gesagt hast, und auch die Probleme, die wir angehen sollten, gehört, um da Lösungen zu finden. Dann würde das perfekt in diesem Podcast funktionieren. Eine Frage aus dem Chat, LinkedIn habe ich dir noch nicht gefragt, die holen wir einfach später nach und die schreiben wir dann mit rein, weil sonst sind wir deutlich drüber. So, die 5x5, lieber Samuel. Ich, Samuel Brielmeier, stehe für...
Ich stehe für pragmatische, überparteiliche Zusammenarbeit im Bundestag und in den Parlamenten und für eine Parlamente, die die Bevölkerung repräsentieren.
Nachhaltigkeit heißt für mich?
Eine Gesellschaft, die in 50 und 100 Jahren immer noch oder noch mehr Wohlstand, Sicherheit, Zufriedenheit, Gerechtigkeit hat.
Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich niemals...
Boah, schwierig. Komplett aufs Fliegen verzichten würde mir schwer fallen.
Lieber Enrico, folgende Frage hast du mir noch nicht gestellt.
Zwei Fragen eigentlich, aber ich mache eine draus. Ob das funktioniert? Die kurze Antwort ist ja. Ein Beispiel habe ich vorhin irgendwie am Rande erwähnt, die Gaspreisbremse, wo diese überparteiliche Zusammenarbeit im Bundestag und mit der Zivilgesellschaft wirklich zu Ergebnissen geführt hat, die ein Problem, in dem Fall die Gasmangellage zu vermeiden und aber auch quasi sozial gerechte irgendwie Anpassungen oder Maßnahmen voranzutreiben. Da hat diese Zusammenarbeit, die wir im Bundestag kultivieren und organisieren, hat funktioniert und hat zu einem besseren Ergebnis geführt. Und das versuchen wir natürlich bei ganz vielen anderen Themen, beim Klimaschutzgesetz, beim Deutschlandticket, aber auch bei anderen Themen, die jetzt nicht so im Kern Nachhaltigkeit sind, wo es irgendwie um soziale Gerechtigkeit, Digitalisierung oder andere Themen geht, zu machen. Uns gibt es seit 5 Jahren. Du warst bei unserer 5-Jahres-Feier und wir können auf jeden Fall einen Strich drunter ziehen unter diese 5 Jahre und sagen, so, dieser Ansatz funktioniert. Wir bauen ihn jetzt aus, freuen uns auf alles, was kommt, sind natürlich gespannt, was nach dem 23. Februar passiert und starten dann wieder in die Zusammenarbeit mit allen Abgeordneten, die es geschafft haben, die wir unterstützt haben, um mit der Zivilgesellschaft, um Lösungen voranzutreiben.
Sehr cool, Samuel. Für Nachhaltigkeit und Demokratie kann man sich nie genug Zeit nehmen. Also, was war die zweite Frage, die ich hätte stellen sollen?
Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Ach so, genau. Was wir denn konkret machen, um Kandidierende zu unterstützen? Weil sich das viele Leute auch immer nicht so gut vorstellen können. Was bedeutet es denn, irgendwie jemanden in seiner Kandidatur zu unterstützen? Man muss sich vorstellen, wenn du, Enrico, jetzt antreten würdest für eine Wahl in einer Partei, dann für den Bundestag, dann solltest du dich eigentlich 1,5, 2 Jahre vorher schon damit gedanklich befassen und strategisch aufstellen. Und ab da kommen wir schon mit ins Spiel. Das heißt, wir überlegen gemeinsam, okay, du bist schon in der Partei, in dem Wahlkreis, okay, alles klar. Oder das ist irgendwie noch eine Frage, wo trittst du genau an? Vielleicht auch, was sind deine Schwerpunktthemen? Es gibt die Themen, die dich sowieso umtreiben. Es gibt aber auch Themen, die vielleicht wichtig sind, die du auch schon am Rande oder mitbespielst, aber wo es dann darum geht, okay, wo legt man den Fokus? Es geht dann ganz konkret auch darum, wie bereite ich mich auf Reden vor? Wie baue ich mein Social Media auf? Wie komme ich in die Presse? Wie mache ich Pressearbeit? Wie mache ich Krisenkommunikation? Wie gehe ich um, wenn ich im Netz Hass oder einen Shitstorm abbekomme? Wie gehe ich auch um, tatsächlich Kandidierende, die wir jetzt unterstützen im Wahlkampf, mit physischer Gewalt, die angedroht wird im Wahlkampf? Dann machen wir zum Beispiel Selbstbehauptungskurse. Genau, und natürlich vernetzen wir die Leute untereinander schon über Parteigrenzen hinweg vor der Wahl, was wirklich zu tollen Begegnungen, einem Vertrauensverhältnis führt, das nach der Wahl dazu beiträgt, dass man pragmatischer zusammenarbeitet und sich nicht so aneinander an Parteilinien abarbeitet, sondern eben sich auf die Lösungen fokussiert.
Sehr, sehr spannend. Ich drücke euch dafür die Daumen. Irgendjemand Schlaues hatte mal gesagt, Demokratie ist das Beste, was wir erfunden haben. Sie ist zwar noch nicht perfekt, aber das Beste, was wir erfunden haben. Also mit eurem Ansatz kann sie noch ein Stück besser werden. Dafür drücke ich uns ehrlicherweise alle die Daumen. Und wenn dabei auch das Thema Nachhaltigkeit nicht zu kurz kommt und noch mehr Lösungen durch Politik mit beeinflusst werden, positiv, um natürlich auch die Wirtschaft nach vorn zu bringen und alle anderen Themen wie Digitalisierung, Gleichberechtigung etc., dann ist, glaube ich, unserer Gesellschaft, unserer Demokratie voll geholfen. Herzlichen Dank für das sehr, sehr inspirierende Gespräch, Samuel. Und ja, drücken wir uns den Daumen für den 23. Februar.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Und genau, das machen wir.